Die Optimisten. Der Podcast aus dem Eisele Verlag.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Optimisten, dem Podcast aus dem Eisele Verlag. Mein Name ist Chevin und für diesen Podcast treffe ich Menschen, die mit viel Liebe und Leidenschaft die Buchwelt mitgestalten und dabei mit viel Optimismus dabei sind. In der heutigen Folge ist Julie von Kessel zu Gast, deren dritter Roman »Die anderen sind das weite Meer« kürzlich bei uns im Verlag erschienen ist. Zuvor hat die Autorin die beiden Romane »Altenstein« und »Als der Himmel fiel« geschrieben und das sind ebenfalls Familienromane. Wenn sie gerade nicht schreibt, dann arbeitet sie als Redakteurin beim CDF in Berlin. Und ich habe mich mit der Autorin ein bisschen über den Unterschied zwischen kreativem und journalistischem Schreiben unterhalten. Und anschließend sind wir der Frage nachgegangen, warum Familien eigentlich so kompliziert sind und somit viel Inspiration fürs Schreiben bieten. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Was liest du gerade?
Im Moment lese ich tatsächlich nichts. Das ist immer ein ganz schlimmer Zustand und bedeutet, dass ich von A nach B hetze und immer nur ins Handy starre. Und ja, ich habe einfach sehr viel zu tun gerade und deswegen lese ich leider nichts. Aber ich lese abends mit meiner Tochter Bullabü. Das ist immer sehr schön, immer wieder sehr schön. Ist jetzt mein drittes Kind und die dritte Runde Bullabü und trotzdem habe ich eine unglaublich emotionale Beziehung dazu. Und ja, also im Moment, ich selber habe vor, mir bald ganz, ganz viele neue Bücher zu kaufen und einfach nur zu lesen, weil ich das die beste Art finde, um irgendwie abzuschalten, mich anzufüllen mit neuen Ideen und Geschichten und so weiter. Aber im Moment lese ich nichts.
Okay, du hast gerade schon gesagt, dass du sehr busy bist. Das liegt ja auch daran, dass du nicht nur Autorin bist, sondern auch Journalistin beim CDF. Und auch eine der Hauptfiguren deinem Roman ist auch Journalistin. Mich würde interessieren, was für dich denn zuerst kam, das journalistische oder kreative Schreiben und wie du die Beziehung zwischen den beiden Tätigkeiten beschreiben würdest.
Also ganz klar war ich zuerst Journalistin. Ich habe mich erst mit 40 oder 42 angefangen zu trauen, überhaupt an kreatives Schreiben zu denken. Oder zu denken habe ich, also ich habe schon immer dran gedacht, aber ich habe es nie getan und war immer Journalistin. Und ich würde sagen, dass beides zwar mit Sprache arbeitet, Journalismus und das kreative Schreiben. Und ansonsten ist es wirklich gegensätzlich. Also weil beim Journalismus muss man sehr fokussiert sein, immer nur die Fakten checken und immer versuchen, alle möglichen Sachen aufzunehmen. Und beim kreativen Schreiben muss man sich öffnen für Ideen. Man muss sich öffnen, man muss so wie so Anfangspunkte finden und dann versuchen, sich reinfallen zu lassen in eine Situation, eine Person, einen Konflikt. Und das ist eben wirklich das Gegenteil, finde ich. Es ist so, wie wenn man die Augen entweder fokussiert oder so komplett blurry macht, ne? Dass man nichts sieht. Und dieses Nichtsehen und so ein bisschen nach innen gehen, das ist für mich das kreative Schreiben.
Okay, interessant. Du hast jetzt so ein bisschen diesen weiten Blick als so den Modus von kreativem Schreiben kategorisiert. Das ist ja interessant, weil dein Roman geht da ja auch voll mit, indem er diese besondere Erzählstruktur hat, wo man eben auch versucht, diese Breite einzufangen. Wir lesen nämlich von jedem der vier Familienmitglieder und erhalten seine Perspektive. Mich würde interessieren, wie du auf diese Erzählweise gekommen bist, ob es da Bücher oder Autoren gibt, die dich inspirieren oder auch nicht nur diesen Stil, sondern auch deine Themen.
Ja, also dieser Stil ist ja eigentlich, das habe ich oft gelesen, Daniela Krien hat das so gemacht. Da ging es aber nicht um Familie, sondern um fünf verschiedene Frauen oder Menschen in Leipzig, meine ich. Das fand ich ganz toll. Dann Jonathan Franzen hat das ja auch gemacht bei den Korrekturen. Da geht es auch um drei Kinder von einem Ehepaar und deren Leben. Allerdings springt das immer hin und her zwischen den Figuren, wie auch bei mir. Ja, ich lese das sehr gerne persönlich, weil man natürlich immer die Möglichkeit dann hat, die verschiedenen Perspektiven auf das gleiche Erlebnis zu draufzuschauen, ne? Also, oder Eugen Ruge hat das gemacht. Also da war sogar ein Geburtstag wirklich aus fünf verschiedenen Perspektiven erzählt. Und das ist ja schon, das zeigt ja schon, was daran so interessant ist, nämlich dass Familie bedeutet, dass jeder ein und dieselbe Sache komplett anders interpretiert. Und das für jeden was anderes bedeutet. Das fand ich das Interessante dran.
Ja, sehr total spannend, dass du das gerade sagst, weil auch in Bezug auf die vorherige Frage, dass beim Journalismus natürlich ganz anders ist, wenn du jetzt über eine Politiktat auf aus fünf verschiedenen Perspektiven schreiben würdest, wäre das ja genau verfehlt eigentlich.
Absolut, nein, da muss man versuchen, möglichst neutral zu sein. Und wenn man es überhaupt nicht überprüfen kann, dann muss man eben sagen, dies soll den russischen Gefangenen zeigen, wie er aussteigt und so. Dann muss man vorsichtig sein, weil man kann es nicht selbst überprüfen. Man muss sich ganz doll zurücknehmen. Während wenn du in diese Figuren reingehst, ist es ja nur interessant, wenn du wirklich versuchst reinzugehen. Mhm. Und auch so eine Beziehung zu der Person aufbaust, eine Sympathie, eine Empathie. Also das ist eben, wie gesagt, total gegenteilig. Aber das fand ich bei diesen anderen Autoren schon immer toll. Und ich wollte es zwar diesmal auch so machen wie Daniela Krien. Ich wollte 4 oder 5 Freunde nehmen. Und ich wollte eigentlich keinen Familienroman schreiben ursprünglich. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, dass die alle im gleichen Alter waren und fand das irgendwie schade und dachte, vielleicht wäre es besser, wenn irgendjemand noch älter ist oder das war gerade nach der Corona-Zeit, vielleicht irgendjemand ist isoliert oder krank. Und dann kam mir die Idee mit dem demenzkranken Vater.
Wenn wir jetzt nur auf das Schreiben gucken, was sind Aspekte an diesem Beruf, die dir gefallen und welche gefallen dir eher weniger?
Also dieser Prozess gefällt mir wahnsinnig gut, des sich fallen lassens in ein Thema, in eine Figur, das liebe ich. Ich liebe dann auch also diese Beziehung, die man herstellt. Das ist irgendwie ganz komisch, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber das bereichert das Leben total, weil es dann bedeutet, dass man wie so ein starkes Innenleben hat, was bevölkert ist mit diesen Figuren. Und wenn man in einer ganz intensiven Schreibphase ist, dann denkt man ständig darüber nach. Dann denkt man unter der Dusche darüber nach, dann denkt man beim Einkaufen darüber nach. Und das, diesen Moment liebe ich, wenn man ganz in diesem Roman oder in diesen Figuren lebt und sich eben überlegt, was würden die da sagen oder wie würden sie da reagieren und was könnte man noch für ein Problem für die erschaffen, weil in meinem Roman ist es ja so, dass das alles sehr eskaliert in deren Leben. Und was mich manchmal nervt, ist die Einsamkeit vielleicht, die damit einhergeht. Also es ist schon ganz gut, sich dann ab und zu auszutauschen, weil man dann doch ganz schön abdriften kann.
Ja, mit wem tauschst du dich da am liebsten aus?
Mit anderen Freunden, die auch in irgendeiner Form kreativ arbeiten. Okay. Wobei ich sagen muss, dass es eigentlich fast egal ist, ob das jetzt Fernsehen ist oder so oder Bücher oder sogar Maler ist. Der Prozess ist eigentlich ähnlich, finde ich.
Okay, spannend. Jetzt gibt es ja ganz viele Leute, die irgendwie kreativ tätig sein wollen, vor allem auch einen Roman schreiben wollen. Was ist denn deiner Meinung nach eine Eigenschaft, die man auf jeden Fall mitbringen sollte oder die den Prozess einfach erleichtert?
Ich glaube, man muss bereit sein dazu, das 100.000 Mal zu redigieren. Man muss bereit sein, also weil das eigentliche Schreiben oder Plotten und so, das ist noch ein bisschen spannender. Ja. Aber irgendwann kommt dann wirklich der zähe Teil. Ja. Und da muss man irgendwie auch ein gewisses Sitzfleisch mitbringen. Oder dann muss man diese Personen in seinem Roman so lieben, dass man bereit ist dazu, sich immer wieder dahin zu setzen und immer wieder diese Seiten durchzugucken oder laut vorzulesen oder was weiß ich. Weil der Teil ist wirklich zäh. Und man muss aber auch dazu, das finde ich auch noch ganz wichtig, man muss bereit sein, auf das schnelle Lob oder die schnelle Resonanz von anderen zu verzichten. Also man kann sich mit anderen austauschen, aber das, was wir jetzt so gelernt haben über Social Media, nämlich das schnelle, hey, super, ich find's toll, 2 thumbs up, ja, das ist beim Schreiben nicht so. Das dauert ja ewig, bis es, also bei mir, es dauert bei mir ewig, bis es so weit ist, dass ich es jemandem zeigen kann. Weil wenn ich es zu früh jemandem zeige, den Fehler habe ich auch schon gemacht, dann merke ich an der Reaktion, dass die denken, oh Gott, die kann es ja überhaupt nicht. Ne? Also die sind dann höflich, aber das bringt dann nichts. Es ist nur, ich habe es nur zu früh rausgegeben, weil ich schon mal brauchte, dass jemand sagt, schön, mach weiter, toll, und das finde ich gut. Aber es ist im Grunde genommen, muss man lernen, eine Weile lang nicht zu wissen, ob es gut ist oder nicht. Also man muss einfach seinem Instinkt da vertrauen und eine Weile dran sitzen, ohne dass man es zeigt, finde ich. Und ich habe auch wirklich gute Freundinnen und wohlmeinende Freundinnen, die ganz oft sagen, zeig's mir doch. Und ich sage dann immer, also vielleicht in 3-4 Monaten oder so, weil wenn ich es jetzt zeige, ist es verschossen. Und übrigens ist es auch so, das weißt du ja bestimmt selber auch, dass die Leute, man kann diese Reaktion eigentlich nur ein- oder zweimal auf den Text bekommen. Wenn man dann immer wieder die Leute bittet, eine leicht veränderte Version zu lesen, dann werden die auch blind für die Veränderung, weil die sich auch denken, ja, das kenne ich ja und das kenne ich ja. Also genau, mein Tipp ist, es lange zurückzuhalten, lange, man kann zwar immer Probleme mit Leuten ansprechen, aber nicht den Text zeigen.
Bevor wir mit dem Roman weitermachen, kommt erst einmal unsere Kurzgesagt-Rubrik. Bist du bereit?
Ja.
Okay, los geht's. Autorin oder Journalistin?
Jetzt gerade Journalist.
Akribisch plotten oder einfach drauf losschreiben?
Oh, also das ist so doof, aber ich würde sagen, leider mache ich beides. Mhm. Ich bewundere das, wenn Leute lange plotten, bevor sie loslegen. Aber ich kann das nicht so gut. Ich lege los und dann gucke ich nochmal, gehe einen Schritt zurück und überlege, wie es jetzt weitergeht. Also ich mache es immer parallel.
Okay, spannend. Workaholic oder lieber entspannen und genießen?
Also lieber entspannt genießen, aber es gibt Phasen, da arbeite ich viel.
Deutsche oder amerikanische Literatur?
Amerikanische, muss ich sagen, ja. Gefällt mir besser.
Ernst oder unterhaltend?
Auch da würde ich sagen beides, weil das ist ja in der amerikanischen Literatur eigentlich kein Gegenpol. Mhm. Ich würde sagen, dass Jonathan Franzen total unterhaltend ist und auch super ernst. Oder Rebecca Mackay, die eben die Optimisten geschrieben hat. Das ist ein Buch, was total unterhaltend ist. Ein richtiger Page-Turner, finde ich. Und dennoch ganz, ganz ernste Themen verhandelt.
Mhm. Okay. Bonn oder Berlin?
Berlin, natürlich, Berlin. Aber ich finde Bonn auch ganz toll, war da total glücklich als Kind und habe viele gute Erinnerungen daran. Aber jetzt wäre es nichts für mich.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee, ganz klar. Ich trinke nie Tee. Aber ich bewundere es, wie Leute Tee mögen. Ich finde es immer sinnlos.
Klassische Autorin. Früher Vogel oder Nachteule?
Leider früher Vogel.
Warum leider?
Ich wäre irgendwie wahnsinnig gerne Nachteulen. Ja, weil ich finde, Nachteulen sind natürlich die interessanteren Menschen, die nachts dann noch Musik hören und ewig lang wach sind und so. Aber mein Alltag ist dann auch sehr durchstrukturiert irgendwie durch meinen Job und durch das frühe Aufstehen mit den Kindern, fertig machen für die Schule und so. Das ist alles, beginnt um 6 und da kann ich keine Nachteule mehr sein. Ich glaube ja persönlich, dass alle Menschen beides in sich haben und es hängt dann vom Lebensstil ab, was mir zutage kommt. Weil ich glaube, wenn ich gar keine Kinder hätte und so und anfangen würde auszuschlafen, dann würde ich viel lieber, wäre ich viel lieber nachts aktiv. Aber mein Leben ist jetzt nun mal so, dass ich eben auch am Wochenende eigentlich um 6 aufwache.
Dein neuer Roman, Die anderen sind das weite Meer, handelt von einem Familienvater, Hans, der langsam aber sicher in die Demenz schlittert und seinen 3 erwachsenen Kindern, Luca, Tom und Elena. Keiner der 3 will richtig Verantwortung für den Vater übernehmen und sie haben alle Gründe und Laster und über die erfahren wir dann in den jeweiligen Kapiteln. Mir ist aufgefallen, dass du sehr gerne über Familie schreibst, auch schon in deinen vorherigen 2 Romanen und vor allem über die Geheimnisse, Eifersuchtsgefühle, Konflikte und auch Missverständnisse, die in Familien auftauchen. Warum fasziniert dich dieses Thema so sehr?
Ja, ich würde sagen, dass Familie ja irgendwie so der Amboss ist, auf dem die Persönlichkeit geprägt wird. Ja? Mhm. Also das ist die absolute Urkonstellation, die man als Mensch erfährt und die dann das ganze Leben prägt. Und die Rollen, die man einnehmen muss oder die eine Rolle, die einem zugeschrieben wird, aber eben auch, wie du sagst, die Eifersucht, das Verhältnis untereinander, was man für Wünsche hat, was für unerfüllte, die unerfüllten Wünsche von Kindern, die führen ja bis ins Erwachsenenalter nach, das ist ja rein, das ist ja irgendwie bekannt. Also das fand ich immer schon interessant. Und ich komme auch aus einer Familie, wo ich immer, also als Jugendliche fand, dass diese Rollenzuschreibung, die hat mich immer wahnsinnig genervt. Mhm. Und ich wollte mich damit auseinandersetzen. Und ich habe das dann eben auch bei meiner Mutter und meinem Vater immer sehr stark gefragt. Ne? Wie war das mit deinen Geschwistern? Und was war deine Rolle? Und ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel, ich fand sie immer sehr klug und sehr außergewöhnlich und irgendwie auch originell auf ihre Art, also nicht nur auf ihre Art, sie war originell. Und trotzdem war sie aber für alle anderen nur schön. Diese Schönheit, das war das Wichtigste. Und deswegen, wenn man dann die Schöne ist, kann man nicht auch die Klugen sein. Ne? Und sie fand sich immer wahnsinnig dumm. Und so ist das eben, diese Fremdzuschreibung wird dann zu einem, man übernimmt die. Mhm. Und das hat mich immer total interessiert, wie man das mal aufbrechen kann. Und natürlich, man ist dann auch seinen Geschwistern gegenüber voller Groll, was die für eine Rolle haben, aber die kommen ja genauso wenig raus wie man selbst. Und das ist vielleicht das, was ich bei diesen drei Geschwistern auch untersuchen wollte. Die sind ja, also mir war es wichtig, die in Situationen zu bringen, die immer weiter eskalieren, wo sie selber verdrängen, was sie sich eigentlich wünschen, und immer nur handeln, aber meistens falsch handeln. Und dann eskaliert es immer weiter, bis sie einen so großen Fehler machen, der wie so ein Wendepunkt im Leben ist. Und dann war es mir wichtig, dass sie durch das Verhältnis zueinander aber auch so ein bisschen wieder da rauskommen. Und eben auch merken, dass das, das ist ja jetzt alles, was ich sage, klingt super cheesy, aber eben füreinander da sein kann oder dass man auch seine Rolle verändern kann in der Geschwisterkonstellation und dass die Geschwister auch das akzeptieren und auch glücklich darüber sind, dass es vielleicht nicht immer so ist.
Okay, ja, super spannend.
Weil ja zum Beispiel, also die Elena in dem Roman, ne, die ist ja so heillos, die ist wirklich die Meisterverdrängerin. Ja. Die bricht ja sogar eine ganz wichtige Krebsbehandlung ab, weil sie einfach keine Lust mehr drauf hat und es ihr irgendwie zu anstrengend und irgendwie zu negativ. Und sie und so macht sie es immer weiter. Und zum Schluss, finde ich, ist sie ziemlich verantwortungsvoll und auch durchdacht. Und als es dann wirklich um so eine Krise geht mit dem Vater, ist sie die Einzige, die eigentlich ganz gut die Nerven behält.
Ja, spannend. Ich habe auch in der Beschreibung deiner Mutter jetzt natürlich zum Beispiel auch die Parallelen zum Roman gesehen. Das ist ganz interessant. Wir können ja bei dem Thema gleich bleiben. Wie ist es denn mit der Ideenfindung für diesen Roman gewesen? Du hast vorher schon ein bisschen darüber geredet, dass du eigentlich eine Reihe von Charakteren, die sich eigentlich fremd waren, nehmen wolltest, dich dann aber ein bisschen daran gestört hast, dass die alle in einem ähnlichen Alter waren. Hattest du sonst noch andere Inspirationsquellen oder wie war dieser Prozess, bis sich dieser Roman von fünf Fremde zu einer Kernfamilie entwickelt hat?
Also ich wusste, dass einer Kriegsreporter sein sollte oder eine Kriegsreporterin, weil ich eben durch meine Arbeit, aber nicht, ich bin ja nicht selber Kriegsreporterin, trotzdem kriege ich das so nah mit, wie, unter welchem Druck Kriegsreporter stehen, wie schnell das alles gehen muss und was für verheerende Konsequenzen deren Fehler haben können. Mhm. Weil wenn man hier über eine Demo in Deutschland was berichtet, was vielleicht in irgendeiner Form Fake News ist oder wo man einen Fehler macht, dann ist das nicht gut für den eigenen Ruf, aber niemand kommt wirklich zu Schaden. Es ist ja keine Operation am offenen Herzen, es ist nur Journalismus. Aber in Kriegsregionen ist das anders. Und das hat mich total interessiert. Dann hat mich, das wusste ich also, dass ich das aufgreifen wollte, dann wusste ich auch, dass ich gerne eine Figur haben wollte, die so eine Besessenheit entwickelt zu einem Nachrichtenthema. Und eigentlich hatte ich das alles in der Luca-Figur gesehen. Ich dachte ursprünglich, dass sie so eine Besessenheit entwickelt mit dem abgeschossenen Flugzeug. In der Ukraine ist ja mal ein Linienflugzeug, ein niederländisches Flugzeug oder beziehungsweise Malaysia Air, aber voller Niederländer abgeschossen worden, 2014. Da lief der Krieg noch gar nicht so richtig. Der hat ja erst 22 angefangen. Und genau, auf jeden Fall dachte ich, jedenfalls so eine Besessenheit mit einem Nachrichtenthema ist auch was, was mich total interessiert, weil ich das auch immer habe. Und das ist auch übrigens eine Sache, die mein Vater oft hatte. Der war ja Diplomat, ist immer rumgereist und die Nachrichten waren sein Anker. Das war seine Verbindung nach Hause. Und für ihn war es wahnsinnig wichtig, immer die Nachrichten zu hören, Nachrichten zu schauen und immer rauszukommen und zu sagen, jetzt ist das und das wieder passiert. Und ursprünglich waren das eben 3 oder 4 Fremde und deren Leben kreuzt sich an so einem gewissen Punkt. So hatte ich das gedacht. Und dann, genau, ich wollte eben das Thema Krieg und Kriegsreporterin auf jeden Fall, irgendwas mit Nachrichten, dann aber auch dieses Ayahuasca-Thema hat mich total interessiert. Mhm. Und der Therapeut, der eben versucht, so eine Bewusstseinserweiterung zu erreichen, aber auch bei beiden Geschwistern ist es ja so, dass sich ihre Professionalität immer mehr auflöst. Ne? Die begeben sich immer mehr in diese Welt der Illusionen oder die verlieren immer mehr, immer weiter die Objektivität, mhm, sozusagen. Ne? Und das hat mich eben interessiert. Und so hat sich das so entwickelt. Und dann, als ich mal darüber sprach, fiel mir auf, dass ich es schade finde, dass es alles so eigentlich homogen ist, ja, dass die alle so um die 40 sind und am Anfang wohnten auch noch alle in Berlin und so. Und dann fand ich es irgendwie schade, dass es dann so eine Milieustudie würde. Und dann sagte jemand, nimm doch noch einen älteren Menschen mit rein. Und weil, genau, wie gesagt, durch die Corona-Zeit hatte ich irgendwie auch viel über ältere Menschen nachgedacht und deren Leben und wie schwierig das war. Und diese Einsamkeit und Isolation und so weiter. Und das wird ja alles nochmal verstärkt durch. Und so hat sich das jedenfalls entwickelt. Das ist dann irgendwie so ein Prozess. Und zum Schluss dachte ich, im Grunde genommen machen sich alle diese Figuren wahnsinnig starke Illusionen. Alle fangen an, in so einer Parallelwelt zu leben. Und beim Hans ist es irgendwie noch am verständlichsten, weil er eine Krankheit hat. Ja. Er hat keine Kontrolle darüber. Bei ihm ist es am offensichtlichsten, aber ich wollte eben bei den Kindern zeigen, dass es gar nicht so anders ist, obwohl die immer sagen, der Papa hat wieder das und das gemacht oder der hat wieder das und das nicht geschnallt. Aber jeder ist da auch eigentlich sehr stark verstrickt in seine Illusion.
Okay, ja, super spannend. Du hast jetzt auch deinen Vater erwähnt, der auch Diplomat war. Das fand ich auch spannend, weil ja auch der Familienvater in dem Roman Hans eine Vergangenheit als Diplomat hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine Frage ist, die oft aufkommt, wie viel dieser Familienroman mit deiner Familie zu tun hat, eben weil es diese Parallelen gibt. Wie würdest du die Erfahrung beschreiben, so nah an deinem Leben zu schreiben? Also klar ist die Inspiration irgendwie direkter, aber macht man sich dadurch nicht auch verletzlich?
Ja, also ich muss sagen, dass außer diesen Rahmenbedingungen mit Bonn oder Diplomatvergangenheit oder so, stimmen ganz viele Sachen gar nicht. Mhm. Also erstmal ist die ganze Handlung erdacht. Aber auch die Figuren, diese drei Figuren entsprechen jetzt nicht uns drei Geschwistern. Ich habe auch zwei Schwestern und würde mich da gar nicht einordnen können als ich bin da die Jüngste oder ich bin, also das ist wirklich total anders. Und mein Vater war auch nicht jemand, der Ja zu Bonn gesagt hat oder der an dem Hauptstadtentschluss. Also dieser Vater, dieser Hans, der ist natürlich so ein Typ, den ich oft erlebt habe, der eben fast wie aus der Zeit gefallen ist. Ne? Also deswegen ja auch dieser Wal, der fälschlicherweise in die Seine geschwommen ist, der entwickelt ja so eine Besessenheit mit dieser Geschichte, ne? Und will das immer im Fernsehen, die weitere Entwicklung verfolgen. Also wo ist der Wal jetzt, hat man ihn geborgen und so weiter. Ne? Das ist ja die Geschichte von Hans oder eine der Erzählungen da drin. Und so kam mir halt dieser Mensch auch vor, ebenso aus der Zeit gefallen, ein bisschen verloren, immer noch jemand, der an die West-BRD ganz stark glaubt, an diese Werte, die Bonn ausgestrahlt hat, weigert sich zu sehen, dass vielleicht das Leben einfach weitergeht und jetzt Berlin die Hauptstadt ist oder auch schon länger. Also der ist eben sehr verhaftet in der Vergangenheit und sehr verloren und genau, das hat mich an ihm interessiert und das ist absolut, hat gar nichts mit meinem Vater zu tun. Okay. Also da habe ich einfach, einfach so ein paar Dinge genommen, die mir vertraut waren. Mhm. Okay. Weil es für mich leichter ist, über Bonn zu schreiben, als über Potsdam oder so. Ne?
Ja, macht total viel Sinn. Wir haben eben auch ein bisschen über die Arbeit von Luca als Kriegsreporterin geredet und ich fand das eine sehr mutige Entscheidung und auch eine sehr interessante Entscheidung, über einen Konflikt zu schreiben, der natürlich noch immer aktuell ist. Mich würde interessieren, was du alles gemacht hast, um sicherzustellen, dass man mit einem solch sensiblen Thema verantwortungsvoll umgeht, und wie haben dir vielleicht sogar deine eigenen Kompetenzen als Journalistin da geholfen, auch wenn du jetzt keine Kriegsreporterin bist, aber einfach weil du in dem Umfeld aufgewachsen bist?
Ja, also das war wirklich schwierig, weil ich das, genau, ich wollte auf jeden Fall nicht irgendwie einen schrecklichen Konflikt missbrauchen für so eine Geschichte, ne? Oder nur als Backdrop sozusagen, sondern ich wollte es dann auch wirklich thematisieren und es auch richtig machen. Und ich weiß nicht, ob das gelungen ist, aber jedenfalls, um das zu recherchieren, also ich bin auch nach Kiew gefahren und ich habe auch mit unseren Producern vor allem gesprochen, auch mit den, auch mit dem Reporter-Team, was dort war. Es ist ja immer ein Reporter, eine Reporterin und dann eben so ein Multi und so weiter. Mit denen habe ich viel gesprochen, aber auch eben mit den Producern vor Ort. Und die Reporterin, die oft fürs ZDF in Kiew ist, der habe ich auch als allererste das Buch geschickt, als es dann erschienen ist, und hatte große Angst vor ihrem Urteil, aber sie hat es zum Glück gut gefunden. Also da hatte ich aber große Angst vor diesem Vorwurf, dass ich diesen Konflikt ausnutze, und fände es schlimm, wenn dieser Eindruck entsteht. Es war mir aber gleichzeitig irgendwie doch so wichtig, den Konflikt als Hintergrund zu nehmen oder als Handlungsstrang, eben weil aus diesen Gründen, die ich schon vorhin benannt habe, nämlich dass alle Fehler, die man dort macht, wirklich eine Auswirkung haben, eine Bedeutung haben.
Ja, und natürlich Lesern auch konkreter vorkommen, weil der Konflikt, weiß ich nicht ein historischer Konflikt ist, sondern einer, der uns immer noch beschäftigt.
Genau.
Alles klar. Ich würde gerne ein bisschen mehr über die Familienmitglieder sprechen. Das haben wir ja in Ansätzen schon gemacht. Die Frage hast du in Teilen schon beantwortet. Und zwar wollte ich wissen, welcher der Familienmitglieder zuerst da war. Können wir da sagen, Luca? Stimmt das so?
Ja, das würde ich sagen. Luca war zuerst da, und aber auch ganz anders. Und da habe ich viele Sachen auch wieder rausgeworfen. Mhm. Aber über verschiedene Situationen und Konfrontationen bei ihrem Job hatte ich schon länger nachgedacht. Dann kam Tom und als drittes kam Elena, eigentlich so in der Geburtsfolge.
Ja, sehr schön.
Sind sie auch bei mir geboren worden. Und genau. Aber Hans kam zum Schluss.
Zu welcher Figur hattest du den natürlichsten Zugang und welche war vielleicht besonders schwer zu schreiben?
Also, ich glaube, am meisten Sympathie hatte ich für Tom, habe ich immer noch, finde immer noch irgendwie, der tut mir wahnsinnig leid, der ist so einsam und irgendwie auch so verstrickt in seinem Gefühl, sich nicht jemandem offenbaren zu wollen, vor der Angst zurückgewiesen zu werden, sorgt er dafür, dass er gar keine Beziehung zu Leuten hat, keine bedeutende. Also er ist eigentlich in jemanden verliebt, kann das nicht zeigen und verliert dann den Menschen. Und das ist aber nur eine Sache. Das andere ist ja auch noch, was mit seinen Patienten passiert, was auch noch viel gravierendere Folgen hat. Also auf jeden Fall habe ich mit dem Tom irgendwie die meiste Nähe verspürt. Elena, ja, dieses Sachen im Affekt tun, wie sie es macht, dazu bin ich auch in der Lage, oder irgendwie nachts bescheuerte SMS zu schreiben oder so, das ist durchaus auch etwas, was ich mache. Ich würde sagen, dass ich vielleicht am wenigsten Luca ähnele, die so eigentlich relativ rational ist. Aber die ist eben lustigerweise eigentlich sehr rational und dann doch in der Krise nicht wirklich gut zu gebrauchen.
Ja.
Da ist dann die Elena ganz durchdacht. Also ja, so ist es mit allen so ein bisschen. Bei Elena dachte ich manchmal, oh, die nervt so wahnsinnig. Ich hoffe, dass man es liest.
Yeah.
Obwohl sie so ein bisschen nervt. Nicht nur ein bisschen. Also obwohl sie alles so... es gibt ja so einen Punkt, wo man sich dann mit dem Protagonisten nicht mehr identifiziert, weil der zu bescheuert ist oder so. Und das ist immer dann schwierig als Autor, zwar so ein dafür zu sorgen, dass die Figur so handelt, gegen ihre Interessen handelt, aber man soll trotzdem noch mitgehen.
Ja, das passt perfekt zu meiner nächsten Frage tatsächlich, weil du jetzt gesagt hast, die Charaktere nerven alle teilweise. Es ist natürlich auch sehr gewollt, dass sie sehr selbstzentriert sind an bestimmten Stellen und wenig Empathie für andere Menschen zeigen. Wie war das denn für dich, über Personen zu schreiben, die so viel falsch machen? Du hast jetzt gesagt, manchmal haben die genervt. Also wie konnte man da überhaupt weiterschreiben? Und vor allem, wie konntest du als Autorin dann noch Empathie behalten für deine eigenen Charaktere? Und da ist ja auch immer noch ein kritischer, aber auch liebevoller Umgang mit diesen vier Familienmitgliedern, der sich in deinem Text zeigt.
Ja, ich glaube, dieses Nerven, das gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Also ich habe das auch bei mir selbst so empfunden, oft in meinem Leben, dass ich mir wahnsinnig auf die Nerven gehe und aber auch so ein bisschen in der Selbstzentriertheit, ja. Und die Selbstzentriertheit dieser Figuren, die nervt eben auch so. Und ich weiß noch, dass ich mal in so einer Situation war, wo ich unglaublich mit meinem zweiten Buch, es gab irgendwelche Sachen, die für mich wahnsinnig wichtig waren und große Probleme und großer Druck. Und ich war wirklich extrem involviert mit diesen, also beschäftigt mit meinen eigenen Problemen. Und dann habe ich meinen Sohn vom Gitarrenunterricht abgeholt und der Gitarrenlehrer sagte, ach komm doch noch mal rein, wir spielen dir was vor. Und ich dachte so, oh, das passt mir jetzt gar nicht, ich habe überhaupt nicht die Zeit und so. Und dann dachte ich so, okay, gut, dann habe ich mich da reingesetzt und dann haben die da so 20 Minuten gesungen und zusammen gespielt. Und es war wie so eine Offenbarung, dass ich dachte so, get over yourself. Also hör auf, dauernd nur nach innen zu schauen, dauernd nur deine Probleme und wie hat der auf das reagiert und so. Diese Selbstzentrierung ist ja das, was uns aber auch so unglücklich macht. Ne? Und es ist so gut, manchmal gezwungen zu werden, einfach aufzuhören, einfach alles fahren zu lassen und auch auf eine gewisse Art aufzugeben. Nämlich das, was man vorher so unbedingt wollte, das muss man aufgeben, glaube ich. Irgendwann, also jedenfalls, wenn man glücklich sein will. Und da ist mir das ganz stark aufgefallen, dass ich irgendwie dachte, es gibt so viel Wichtiges und Schönes und man erlebt es nicht, weil man immer nur auf den eigenen Bauchnabel schaut und ob jetzt das hundertprozentig richtig gelaufen ist oder jenes. Ne? Und genau, also diese Selbstzentrierung wollte ich bei den Figuren zeigen. Aber ich habe eben gehofft, dass man trotzdem noch sich mit denen identifiziert, auch wenn es so nervig ist.
Ja, total. Also vor allem Elena, die jetzt die meiste Kritik jetzt abbekommen hat. Ich fand sie total toll beim Lesen. Also das war irgendwie spannend, auch weil bei den anderen beiden manchmal auch viel ernstere Sachen passiert sind. Und trotzdem habe ich mich so auf ihr Kapitel wieder gefreut, wenn es nur so um, keine Ahnung, den Flirt mit der Jugendliebe ging, wo die Stakes relativ niedrig waren. Aber ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Schön.
Ich würde noch ein bisschen über das Ende reden. Das endet ja, ich sage es ganz vorsichtig, auf einer positiveren Note. Würdest du vielleicht sogar von einem Happy End sprechen? Und wenn ja, glaubst du, dass diese positive Entwicklung, über die du auch eben geredet hast, also dieses Befreien von der eigenen Perspektive und der eigenen Selbstzentriertheit möglich ist und was müsste dafür alles passieren?
Also es ist insofern ein Happy End, finde ich, weil sich alle ihren Problemen stellen und alle aufhören, immer weiter in die falsche Richtung zu laufen. Aber es ist kein Happy End, weil es sich nicht positiv für alle auflöst. Ne? Also, oder man weiß bei Elena zum Beispiel nicht, wie es sich auflösen wird und eigentlich auch bei Luca nicht und auch bei Tom nicht. Also bei Tom weiß man nur, dass er so eine Zwischenlösung findet. Aber jedenfalls ist es nicht endgültig klar, was mit denen passiert. Aber ich glaube, sie sind dann irgendwie auf eine andere, sie haben ihr Bewusstsein verändert, sodass sich ihr Leben auch positiv verändern wird. Das hoffe ich jedenfalls.
Okay. So, meine vorletzte Frage wäre, die man natürlich allen AutorInnen stellt, und zwar, arbeitest du schon an einem nächsten Projekt? Gibt es Themen, die dich besonders beschäftigen? Und wird es wieder eine Familie oder was ganz anderes dieses Mal? Und genau, was willst du uns alles davon schon verraten?
Also es ist, ich habe noch eigentlich gar nicht wirklich Ich hatte mal über ein Thema nachgedacht und jetzt im Moment bin ich aber zu beschäftigt, um das weiter zu verfolgen. Aber eigentlich wollte ich ganz gerne nochmal ein Thema untersuchen, und zwar ein Wunderkind, also so ein Klavier-Wunderkind, der dann irgendwann aufhört zu spielen. Und habe mich dafür auch mit Leuten getroffen, die so eine Karriere hatten, eben als Kinder. Und im Grunde genommen würde ich ganz gerne mit der Frage nachgehen, was Erfolg ist oder was ein erfolgreiches Leben ausmacht. Ne? Und ob es eben sowas ist wie so eine Gabe, sich dem Leben dieser Gabe sozusagen völlig zu verpflichten, oder ob das Leben glücklicher oder erfolgreicher ist, wenn man sagt, das bin ich nicht. Möchte das nicht mehr. Und was es da für Gründe gibt. Also jedenfalls dieses Wunderkind-Thema interessiert mich, und das würde ich mir mal so gerne so ein bisschen als Thema für den nächsten Roman suchen, aber ich bin da noch ganz am Anfang.
Ja, das ist ja auch okay. Wir werden die Folge immer angelehnt an den Namen unseres Podcasts und des Romans von Rebecca Mackay, den wir auch schon erwähnt haben, mit der Frage, was stimmt dich gerade optimistisch?
Der Herbst stimmt mich immer optimistisch. Ich liebe irgendwie den Herbst, September, Oktober, November. Das sind irgendwie meine Lieblingsmonate, weil dann immer diese Normalität wieder zurückkommt nach diesem Ausnahmezustand Sommer. Und ich liebe überhaupt kaltes Wetter und Regen. Und das macht mich dann immer ganz glücklich. Und dieser Alltag, komischerweise, der macht mich auch total glücklich. Auch wenn also das frühe Aufstehen, die Kinder, die Schule, die Arbeit, Das liebe ich. Ich glaube, Routine macht mich am glücklichsten und Ausnahmezustand eher nicht so. Und genau, und auf eine Art ist in dieser Routine auch sehr viel Optimismus, weil man ja immer weitermacht und weil es immer weitergeht.
So, das war auch schon das Gespräch mit Julie von Kessel, aber keine Sorge, die Autorin ist momentan bis einschließlich Anfang nächsten Jahres auf Lesereise. Die Termine und Städte findet ihr auf Instagram oder auch auf unserer Homepage auf der Seite zum Titel. Und in der Folgenbeschreibung findet ihr einen Link, über den ihr auch noch ein Exemplar kaufen könnt. Von der ersten Auflage mit besonderem Farbschnitt haben wir auch gar nicht mehr so viele Bücher vorrätig. Ich fand es besonders interessant, über die verschiedenen Blicke zu erfahren, die eine Journalistin von einer Autorin unterscheiden. Und außerdem auch über die Ideengeschichte hinter dem Roman. Ich finde es jedes Mal beeindruckend, wie viel eigentlich passiert und sich last minute auch noch ändert, bis dann der fertige Roman vor einem steht. Wenn ihr in der Zukunft keine Folgen verpassen wollt, dann könnt ihr diesem Podcast sehr gerne ein Like geben und ihm folgen. Bis zum nächsten Mal.